eigentlich sind wir gut, wenn wir unsere Schwächen meistern, weil wir da einen riesengroßen Lerneffekt haben. Und ich sag mal, in meiner Praxis würde ich behaupten, die Leute kommen nicht wegen ihrer Schwächen zu mir. Die kommen wegen ihrer Stärken zu mir. Weil Leute dazu neigen, ihre Stärken so zu übertreiben, dass die irgendwann wieder Schwächen werden.
Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Alle 2 Wochen geht es hier um eure Fragen. Natürlich nicht ohne Elke Schicke, der Diplompsychologin und systemischen Therapeutin unseres und eures Vertrauens.
Schalala.
Elke, sing weiter. Sind das die Gladbach-Hymnen, von denen du erzählt hast?
Nein, das sind nicht die Gladbach-Hymnen, das sind meine Lieblingslieder.
Elke, schön, dass du da bist.
Ja, guten
schön,
Morgen,
dass du singst.
Christine.
Es ist ein Traum.
Oder eine Tickstörung, je nachdem, wie man es nimmt. Und
da
du
es nicht so häufig tust, würde ich sagen, es ist ein Traum. Ja, wir kommen heute hier zusammen, liebe Elke, um eine weitere Mail zu besprechen, die ich selbst total spannend finde. Sage ich immer, ne? Aber es ist auch immer.
Es ist ja auch mal ganz interessant.
Ist immer ganz interessant, ne? Ist ja auch immer so ein bisschen voyeuristisch, ne? Zu gucken, wie es bei den anderen so ist. Man findet immer Punkte, wo man denkt, so, ja, kenne ich.
Es ist bei anderen wie bei einem selbst.
So. Also, lass mal loslegen hier. Liebe Christine, liebe Elke, zunächst ein großes Lob für eure wirklich tolle Arbeit, die unser chaotisches Familienleben schon das ein oder andere Mal mit euren Tipps bereichert und erleichtert hat. Vielen Dank. Es ist äußerst wohltuend zu wissen, dass viele andere Familien tagtäglich ähnlich ticken wie wir. Da haben wir es. Vielen Dank an diesen wertvollen Einblick in den Durchschnitt. Sind wir nicht alle Durchschnitt?
Sind wir nicht alle ein bisschen Durchschnitt, genau.
Nun zu unserem Anliegen. Wir sind Eltern eines 2,5-jährigen Sohnes, der uns mit viel Glück und Liebe erfüllt. Er ist ein toller Junge, sehr wissbegierig und sprachbegabt. Und er hat die Gabe, mit Witz, Charme und immer einem Quäntchen Schelm die Menschen sofort für sich zu begeistern. Er besucht die Krippe, deren Mitarbeiterinnen kürzlich einschätzten, dass er in allen Bereichen doch weit über seinem Altersdurchschnitt liegt. Sorgen bereitet aber seine emotional-soziale Entwicklung, da er vermehrt mit Wutanfällen reagiert, insgesamt unausgeglichen und unzufrieden wirkt. Die Bezugserzieherin meinte, dass ihre Möglichkeiten, ihn bedarfsgerecht zu fördern, zunehmend erschöpft sind. Am Gruppengeschehen nimmt er aber gerne teil und saugt jede neue Erfahrung, jeden Input gierig auf. In der Gruppe ist er gut integriert und meiner Einschätzung nach auch sehr beliebt. Er wechselt früher als geplant nun in wenigen Monaten in die weiterführende Kita in der Hoffnung, dass sich sein Gemütszustand mit anderen Förderungen und Kontakt mit älteren Kindern stabilisiert. Wie in seinem Alter üblich beschäftigt uns auch zu Hause aktuell vor allem die Autonomiephase mit all ihren Aufs und Abs. Wir geben unser Bestes, ihm Freiräume zum Ausprobieren zu ermöglichen, wo immer möglich, und leiten ihn mit Bedacht an, wo nötig. Ich würde sagen, dass er in seiner Selbstständigkeit schon recht weit ist. Seit einiger Zeit sind wir aber hinsichtlich einer Sache völlig ratlos und mittlerweile echt genervt, auch wenn es schwerfällt, dies zuzugeben. Unser Sohn ist sehr ambivalent in seinen Wünschen, und zwar im Sekundentakt. Möchte er in einem Moment die Banane, schreit er im nächsten Moment nach dem Apfel. Sagt er, dass er aufs Töpfchen will, wird er, sobald man davor steht, wütend und schreit, nicht aufs Töpfchen gehen. Fordert er, beim Spaziergang laufen zu wollen, explodiert er, sobald man ihm aus dem Buggy genommen hat, und will wieder rein. Das sind nur 3 Beispiele von so unzählig vielen. Und so wechselt es im Moment ständig zwischen Ja und Nein, Lachen und Schreien bis hin zu Boxen und Treten. Wir versuchen, bedürfnisorientiert zu erziehen, was uns mal mehr, mal weniger gut gelingt. Aber es fällt mir sehr schwer, hinter diesem Muster das Bedürfnis zu erkennen. Ich versuche, durch klare, aber freundliche Ansagen Stabilität und Vorhersehbarkeit für ihn zu vermitteln, damit ihm das Folgen, die Kooperation besser gelingt, weil Übergänge ihm schon immer schwer fielen. Das funktioniert aber in vielen Fällen nicht, weil es offensichtlich nicht das ist, was er gerade möchte. Und so blockiert er und verfällt in alte Muster aus Verweigerung und Schreien. Alltägliche Situationen wie Anziehen, Baden, Essen, Spazierengehen etc. dauern somit extrem lange und sind nervenaufreibend. Wir sind mittlerweile Meister darin, kooperierende Alternativen anzubieten und handeln Kompromisse aus, wo es im Rahmen ist, und dennoch fordert seine Ambivalenz unser aller Nervenkostüm im Moment sehr stark. Ich muss dazu sagen, dass ich im 6. Monat schwanger bin und mit meinen Nerven ohnehin etwas haushalten muss, was sich schwierig gestaltet. Aber auch mein Mann, den sonst wenig aus der Ruhe bringt, stößt immer wieder an seine Grenzen, was für mich doch ein Signal ist, mal tiefer in die Materie gehen zu wollen. Habt ihr Tipps, wie wir noch vorgehen könnten? Liegt sein Verhalten im Rahmen normaler kindlicher Entwicklung? Und wie können wir ihn in seiner emotional-sozialen Entwicklung unterstützen? Wir würden uns freuen, von euch zu hören, auch wenn wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit bei der Vielzahl der Anfragen sicher gering ist. Wir wünschen euch in jedem Fall alles Gute und bleibt, wie ihr seid. Liebe Grüße.
Aha,
Elke lehnt sich zurück.
Ich lehne mich zurück und nehme Anlauf.
Aha, bin gespannt.
Sag du mal, du hast doch gesagt, ja, das kenne ich total gut. Und ich habe gesagt, was?
Ja. Ja, also ich kenne das total gut. Ich habe ja 4 Kinder. Vielleicht fehlt dir das eine, um zu wissen, wie es ist. Aber ich habe dieses eine Kind, das auch, als es klein war, so war. Also nicht komplett so, ne? Aber dass ich zwischendurch das Gefühl hatte, so, okay, der weiß selbst überhaupt nicht, was er will. Und das macht es für mich manchmal extrem schwer zu verstehen, was hier abgeht. Und was ich aber für mich verstanden habe, und ich glaube, da liegt auch ein bisschen der Punkt, ist, dass ich bei mir bleiben muss und die Führung behalten muss. Weil wenn ich die Führung an dieses Kind übergeben habe, dann wurde es wild. Und wenn ich bei mir geblieben bin und in meiner Mitte gearbeitet habe, dann wurde es nicht ganz so wild. Jetzt ist ja genau das, was sie sagt. Sie ist gerade nicht ganz so in ihrer Mitte, ne? Und ist schwanger und so.
Wie hast du das denn gemacht?
In die Mitte wieder jetzt atmen. Erst atmen und mir darüber bewusst werden, dass wir hier gerade in so eine, also es wird zu so einem Spiel irgendwann auch. Mal gucken, wie lange sie es mitmacht. Mal gucken, wie lange dieses Hü-Hot hier greift. Das ist ja, also ich habe irgendwann verstanden, dass er gar nicht wusste, wohin die Reise gehen sollte. Und dass was anderes dahinter stand, als ich will in den Buggy, ich will nicht in den Buggy, ich will eine Banane, nee, doch einen Apfel. Ich habe nicht gesagt, dass ich Schinken auf dem Brot will und so weiter, sondern dass wir hier in ganz anderen Sphären unterwegs sind.
Nämlich,
ich glaube, viel innere Unruhe und selbst nicht so richtig den Halt haben. Und den musste ich dann geben, weißt du? So.
Ja, sag mal, wie?
Wie jetzt ich Halt ich, gegeben
ja, jetzt will ich alles genau wissen.
Jetzt wirst du alles genau wissen. Um es dann auseinanderzunehmen, Elke.
Das würde ich nie tun, Christine.
Niemals.
Nein.
Ich glaube, es hat sich dann gebessert, wenn ich wirklich dieses Atmen und bei mir bleiben und sagen, du wolltest jetzt dieses Brot so, das steht jetzt da. Wenn du was anderes möchtest, musst du das jetzt einmal gegessen haben oder dafür sorgen, dass es jemand anders ist. Du kannst gerne deine Geschwister fragen. Wenn das gegessen ist, können wir ein anderes Brot machen. Und dann wurde es langsam wieder ruhiger. Erst sehr laut und dann aber auch irgendwann wieder ruhiger, weil er gemerkt hat, ich habe hier nicht alle Fäden in der Hand. Und ich glaube, das ist es, dieses Gefühl nicht vermitteln, dass ich springe, wenn du sagst, spring. Das kann man ja machen, mal, zweimal, aber nicht 5-mal in widersprüchlichen Dingen. Und dann wurde es, glaube ich, einfach ruhiger, wenn man deutlich war, bei sich geblieben ist.
Jetzt der Podcast zu Ende.
So, was sagst du?
Tschüss.
Du nimmst es nicht auseinander.
Ich finde das eh lustig, dass du... Habe ich das jemals getan? Wenn
nein,
ja,
gar nicht. Aber
wasche ich meine Hände in Unschuld?
Nein, es geht nicht um dich. Aber natürlich, weißt du, ich habe das nicht gelernt. Ich bin keine Psychologin. Und man macht das ja so aus Intuition. So, ne?
Wir Psychologen lernen das auch nicht. Das ist ja auch ein großer Quatsch, ehrlich gesagt. Es ist wirklich ein großer Quatsch.
Ich traue dir zu, dass du sehr genau weißt, was du jetzt sagst. So, go.
Also ganz ehrlich, es ist ja Quatsch zu denken, die Psychologen wüssten alles. Da lache ich mich ja tot.
Also du weißt schon sehr viel, Elke.
Ja, aber okay. Also man darf ja was über sein Fach wissen, das ist ja, darf man auch erwarten, ehrlich gesagt, wenn man zu Fachpersonen geht. Ja.
So.
Aber trotzdem ist, na gut.
Oh, warte, Sidekick.
Ja.
Apropos Fachperson und Elke weiß, was sie tut und was sie sagt. Darf ich einmal kurz erzählen? Elke hat ein Buch geschrieben. Endlich. Wir kriegen, seit 100 Jahren kriegen wir Post. Wann schreibt Elke endlich ein Buch? Und sie hat es getan und es wird im August?
Ja.
Im August wird es kommen.
Aufregend, ne?
Ja. Darfst du schon sagen, wie es heißen wird?
33 Sätze für eine glückliche Kindheit.
Damn it.
Kann man jetzt schon vorbestellen.
Siehst du mal, vertaggen wir direkt.
Kann man jetzt vorbestellen? Das ist wirklich sehr aufregend.
Ja.
Draufdrücken und dann kommt es im August.
Ja, und ihr dürft mir auch gerne Danke sagen, weil ich war es nämlich, die ganze Zeit gesagt hat, Elke, du musst ein Buch schreiben. Sie hat es jetzt getan.
Wirklich. Ja, ist schon, also da, aber auch, sage ich mal, auch in dem Buch muss man ja sagen, sind das Vorschläge.
Ja.
Gut.
So, aber ja, jetzt
also sehr aufregend, sehr aufregend,
ja,
aufregend. Also gut, ich glaube, dass du da total recht hast und ich stolpere, darum habe ich gerade gesagt, eigentlich ist der Podcast jetzt rum, weil das, glaube ich, genauso ist. Ich stolpere darüber, dass der 2,5 ist.
Ja.
Da, die Frage von, wie viel Kompromisse muss man aushandeln und der Frage von, auf was muss ich eigentlich alles eingehen oder wo darf ich in einem sehr liebevollen ja, bla bla sein und sagen, ja, jetzt wieder ein Apfel, gerade wollte eine Banane, pff, gleich gibt's ein Butterbrot, das ist jetzt gut. Mhm. Also wie schnell muss ich reagieren auf alles, was die Kinder sagen? Oder darf ich, also genau das, was du gesagt hast, den Kindern meine Führung schenken und sagen, ja, gerade bist du ganz schön durcheinander. Ein Glück hast du mich, ich bin dein Papa, hier geht's lang.
Mhm.
Also denn mit dieser Autonomiephase, also verbunden ist ja, die Kinder werden Also wie so ein Luftballon, ja, die pusten sich auf und gucken, welchen Raum sie füllen können. Mhm. Und wenn die Eltern Schwierigkeiten damit haben, Begrenzungen im Raum anzubieten, überpustet sich das Kind und platzt.
Da macht man das kaputt. Ist dann diese Überreizung auch, ne?
Genau.
Weil zu viel Raum, zu groß, kann
es
ich nicht mehr halten.
Es ist viel mehr als ein Zweieinhalbjährigen. Ich, ganz ehrlich, willst du Käse oder Butter? Punkt.
Mhm.
Die Kindern zuzumuten, aus so vielen Dingen so viel zu entscheiden, obwohl die null Schnall davon haben, zu was das dann führen würde. Und der Bereitschaft von Eltern, jedem Piep Raum zu lassen, ist auch für die Kinder, ach so, wenn ich jetzt nach einem Apfel frage, was ist denn, wenn ich nach einer Banane frage? Und wenn ich nach einer wenn ich kirschen will, was ist denn hier los? Also der zeigt ja normales kindliches Erkundungsverhalten und versucht rauszufinden, was passiert wann? Was muss ich tun, damit dies passiert? Was muss ich machen, damit jenes passiert? Der sitzt am Klavier und haut wild in die Tasten und hat, sag ich mal, noch nicht die Harmonien rausgefunden.
Ja.
So, die Aufgabe der Eltern ist eben nicht, den Klavierdeckel auf die Pfoten fallen zu lassen, sondern sagen, okay, 2,5-jährige Patschehände. Ja, da kommt noch keine geordnete Melodie mit einem eigenen Gang hinten raus, sondern der kann maximal zwischen 2 Tönen hin und her machen. Mehr braucht er auch nicht. Und für den Rest sind wir zuständig. Also, wenn ich das höre, Kompromisse aushandeln und bedürfnisorientiert und ich will rein und ich will raus, sagen, du hast gesagt, du wolltest raus, du bist jetzt aus dem Buggy raus, jetzt gehst du mindestens bis zur nächsten Laterne.
Ja.
Das ist draußen sein. Und die nächste Laterne, wenn du die hast, darfst du dich gerne wieder reinsetzen. Mhm. Und damit habe ich von, okay, wenn ich sage, ich gehe raus aus dem Buggy, dann folgt, raus aus dem Buggy wollen bedeutet, ich muss laufen. Mhm. Dafür habe ich mich gerade entschieden, aha, im Buggy drinne bleiben bedeutet, ich bleibe drinne.
Nein, ich glaube, man muss auch nochmal total deutlich klarkriegen, was diese Autonomiephase überhaupt ist. Es ist ja nicht, ich habe das Bedürfnis, komplett autonom zu sein. Du bist mit 2,5 nicht autonom. Und du kannst mit 2,5 noch nicht für alles selbst entscheiden, weil du die Folgen nicht abschätzen kannst. Und die Folge von diesem Verhalten ist ja, dass die komplette Familie komplett wuschig wird, wenn du so machst. Das ist eine Folge, die kann ich aber sehen. Und ich kenne das wirklich, weil man kann sich dann richtig getrieben fühlen von so einem Kind. Aber da wieder mal kurz innezuhalten, stehen zu bleiben und klar zu machen, so Autonomiephase bedeutet ja, ich will mich ausbreiten, ich will verstehen, was ich entscheiden kann, aber ich will auch verstehen, wo meine Grenzen sind, oder?
Ich stolper so ein bisschen drüber. Also das hast du ja relativ oft bei Kindern, die so flott in der Entwicklung sind. Mhm. Man hat selten Kinder, die in allen Entwicklungsbereichen flott sind. Mhm. Sondern man hat häufiger etwas, das, wo Kinder in so eine Entwicklungsdiskrepanz geraten. Und das endet dann manchmal in so einem Verhalten von, naja, die Idee von, ich verstehe schon ganz viel. Ich kann körperlich auch schon ganz viel. Aber ich kann das emotional noch überhaupt nicht halten.
Mhm.
Und der hört sich so an, als ob er ein bisschen über seine eigenen Füßlein stolpert. Und das ganz gut wäre, wenn von außen gesagt wird, ja, du bist motorisch ein Flitz. Und ja, du bist auch im Kopf richtig weit. Und die Emotionen, die wachsen dann so langsam hinterher. Dafür bin ich als Eltern zuständig, dir einen festen Grund zu bieten, auf dem du sitzen und stehen kannst. Also würde ich sagen, ist die Aufgabe der Eltern da, weniger Freiheit anzubieten, damit der sich erstmal da zurechtfinden kann, was er gegenwärtig auch tatsächlich verantworten kann.
Ich hilft sag, es dann, du, Rahmen zu stecken? Also sowas wie, ich habe das ja schon mal erzählt, meine Mutter hat aus der Eltern gelernt vor 40 Jahren, als ich in der Autonomiephase war, dass man nicht sagt, so hier, da ist der Pulli, den ziehst du an, sondern dass man 2 Pullis nimmt und sagst, guck mal, du kannst aussuchen, möchtest du den mit den Dinos oder möchtest du den mit den, keine Ahnung was, womit man deutlich macht, du darfst in deinem Rahmen entscheiden, aber den Rahmen stecke ich. Würdest du das empfehlen, so das zu machen? Also wirklich 2-3 Auswahlmöglichkeiten einschränken.
Die Welt überschaubar machen.
Ja.
Und ich finde, ganz häufig bieten Eltern Kindern so viele Möglichkeiten und sind so schnell auf alles möglich zu reagieren, was das Kind haben können wollte, dass die Eltern selbst dafür sorgen, dass Chaos um die Kinder rum ist. Also eigentlich waren wir fertig, als du fertig gesprochen hattest. Was biete ich an? Was ist meine Stabilität? Hier geht es lang. Und zwar nicht im Sinne von autoritärem Überstülpen, sondern im Sinne von, Sicherheit und Richtung anbieten und einen tiefen Beat mitzugeben, auf den es Verlass anstatt dieses hochgetunte.
Ja. Was passiert denn, wenn ich das jetzt so mache? Also nehmen wir mal an, ich sag meinem Kind, okay, du kannst Apfel oder Banane, und das Kind sagt Trauben. Mhm. So. Dann sagst du, okay, Trauben sind jetzt gerade noch zu, möchte ich jetzt auch nicht aufmachen oder wie auch immer, sind im Kühlschrank, das sind jetzt die Optionen, wir bleiben dabei. Ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es einen nichts kostet, die Trauben zu holen. Aber du weißt, wenn das schon 5-mal gespielt wurde. Das Kind fängt an zu schreien, ich will aber die Trauben, nur die Trauben. Was mache ich dann? Wie reagiere ich dann?
Also guck mal, ich finde, das ist ein doofes Beispiel und ein gutes Beispiel. Mhm. Wenn ich sage Apfel oder Banane und das Kind sagt Trauben. In Ordnung, Trauben ist eine Entscheidung. Dann gibt es jetzt Trauben.
Richtig, fertig. Stimmt. Und dann wäre aber, wenn das Kind plötzlich sagt, aber jetzt Banane.
Dann würde ich sagen, ja. Trauben sind Trauben und wir machen jetzt hier kein Zampano. Mhm. Roter oder gelber Pulli, ich möchte den grünen, in Ordnung. Dann hol dir den grünen aus dem Schrank, ziehst du den grünen an. Das ist ja die Klarheit. Das geht ja nicht darum, den Kindern etwas wegzunehmen. Richtig. Ich frage mich immer, was ist die Befürchtung der Eltern? Könnte Schlimmes passieren, wenn sie die Kinder beim Wort nehmen oder wenn sie den Kindern zumuten, da sie nun eben bis zur Laterne laufen müssen. Mhm. Und das hört sich für mich häufig an, als ob die Eltern besorgt sind. Es könnte etwas Schlimmes passieren, wenn die Kinder manchmal in einen kleinen sauren Apfel beißen müssen. Mhm. Also als ob eine anstrengende Erfahrung ein Entwicklungshemmnis sein könnte. Was ist das? Ist das Angst? Ist das sozusagen alles, was anstrengend ist oder unangenehm ist? Ist es die elterliche Aufgabe, das von den Kindern fernzuhalten? Und eigentlich müsste man, also macht die Dosis das Gift. Natürlich ist es die Aufgabe von Eltern, Unheil von den Kindern fernzuhalten. Mhm.
Naja, und es fühlt sich natürlich nach Unheil an, wenn das Kind tot schreit, sich auf den Boden schmeißt und man selbst in die Überforderung gerät und so weiter. Natürlich fühlt sich das nach Unheil an.
Aber eben ist vielleicht könnte man so rum sagen, die Kinder üben. Autonomiephase, Kind leben. Das ganze Leben ist ein einziges Üben. Hm. Und es ist Üben, wie geht es hier? Und in der Autonomiephase üben die Kinder den eigenen Einfluss auf die Welt kennen. Wie groß ist mein Wirkungsbereich und wo endet er? Und zum Üben gehört es leider dazu, dass man sich immer mal wieder auf den Hintern setzt oder immer mal wieder was nicht funktioniert. So ist es halt mit dem Üben. Hm. Und ich frage mich, ob Eltern ihren Kindern eher bereit sind, Übesituationen zu bieten, also als mit dem Gefühl umgehen zu müssen, ich entziehe meinem Kind etwas, es muss aushalten, am Ende hungert es, es bekommt nicht, was es will, dann fühlt es sich nicht geliebt. Ich vermute, dass viele Kinder sich eher geliebt fühlen, wenn man zusammen solche Situationen durchsteht und sagt, das schaffen wir beide. Ich sehe, das ist gerade richtig schwer für dich, aber du und ich. Wir kriegen das hin. Ich würde vermuten, dass es bei Kindern eher zu Sicherheit führt, als das Gefühl von, ich weiß selber nicht, was ich will. Und ich kann meinen Vater wie so einen Lappen im Hundemaul hin und her schleudern. Mhm. Und der Lappen weiß auch nicht, was zu tun. Nicht, dass Väter Lappen sind. Ich glaube, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber kennst du das, wenn Mama Hunde so einen Lappen im Mund haben und so wild daran rumzerren?
Na, total.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist das, so in was Eltern häufig reingeraten, in dem Versuch, es ihren Zwergen recht zu machen. Und der Frieden vielleicht manchmal eher da drin liegt, eine schwere Hand auf der Schulter zu haben, zu sagen, jetzt ist gut. Es reicht. Guck mich an. Nein.
Naja, und wenn ich im Sekundentakt meine Meinung ändere, dann würde ich jetzt mal, also bedürfnisorientierte Erziehung ist ja super, wenn man klar hat, was ein Bedürfnis und was ein Wunsch ist. Mhm. Und ist super, wenn man gut darin ist, Bedürfnisse überhaupt zu verstehen. Und ich würde jetzt mal meinen, dass das Bedürfnis dann nicht ist, ich muss aus dem Buggy, ich muss dies, ich muss das, ich muss Ananas und auch nicht, ich will hier alles selber entscheiden, sondern das Bedürfnis ist, bitte gib mir mal gerade ein bisschen Ruhe, weil ich kann sie mir gerade nicht geben. Ich habe diese und jene Idee, ich springe von A nach B und wieder zu C und dann wieder nach A zurück. Bitte gib mir mal ganz kurz Ruhe, Orientierung und einen Rahmen, in dem ich mich wieder fangen kann. So. Mhm.
In dem ich mich fangen kann, in dem ich mich auch erleben kann. Mhm. Oder mich auch spüren kann und auch.
Oder rumschreien kann.
Ja, naja, ich sag mal, weißt du, auch diese negativen, oder es wären gar keine negativen Gefühle, diese anstrengenden Gefühle, frustriert zu sein, aus der Haut zu fahren, mich auf den Boden zu schmeißen, über meinen Apfel zu trauern, ja. Sind ja auch alles Gefühle, die geübt werden wollen. und in denen ich mich kennenlernen darf. Und jetzt mal, es ist ein Unterschied, ob ich selber in meine Wut reingehe und sie ausprobiere oder aus Versehen wütend geworden bin. Und Autonomie ist ja, ich lerne, mich selbstständig zu steuern. Dafür muss ich mich auch in den anstrengenden Gefühlen lernen auszukennen und lernen, wie löse ich sie aus, A, und wie fange ich sie wieder ein, B. Das ist innen drin, fühlt sich das, bin ich mir relativ sicher, nicht so schlimm an, wie es sich von außen anfühlt. Also wenn ich lerne, Auto zu fahren, dann gucken die Leute von außen und denken, oh mein Gott, kann die bitte einer von der Straße schubsen? Aber innen drin denke ich ja, oh, das hat jetzt nicht funktioniert. Oh, ich probiere jetzt mal so. Huch, oh, da bin ich wohl gegen irgendwas gegengedetscht. Naja.
So hast du entspannt Autofahren gelernt, ja?
Ja.
Ich nicht. Aber ja.
Meine Tochter lernt gerade Autofahren, das war sehr lustig.
Hat sie gegengedetscht, ja?
Ja, die rief jetzt neulich an und sagte, Mama, ich leg.
Darfst du das erzählen,
Ja,
Elke?
Darf ich. Sag mir, ich leg eine echt steile Lernkurve hin. Und nicht, ja? Meint sie, ja, also, sie ist angefahren, aber irgendwie nicht doll genug und ist dann zurückgerollt und es ging das Auto hinter ihr gedetscht. Meint du, dann stand da auch zu nah dran. Das kann nicht deine Schuld sein, mein Kind. Und dann hat sie das Licht angelassen und die Batterie ist direkt leer gelaufen. Da musste sie irgendwie auf der Straße ansprechen, ob er ihr dann
Jumpstart. Das heißt, sie hat den Führerschein.
Ja, sie hat den. Genau. Aber die steile Lernkurve ist bloß, weil du einen Führerschein hast, kannst du immer noch nicht Auto fahren.
Nein, null.
So, das geht den Kindern im Übrigen auch so. Bloß, weil sie sagen können, was sie wollen oder nicht wollen, wissen sie noch lange nicht, was das bedeutet.
Und
wollen sehr häufig noch lange nicht auslöffeln, was sie sich da gewünscht haben.
Stimmt.
Darum ist es ja ganz interessant. Also, ne, wenn ich sage, ich will eine Banane und ich habe meine Banane und entscheide mich dann für den Apfel. Das ist ja dann eine interessante Frage. Muss ich die Banane dann essen? Oder heißt es nur, du hast jetzt eine Frucht bekommen. Nein, du kriegst jetzt keine andere Frucht. Wenn du die nicht essen willst, in Ordnung.
Mhm.
Aber dann ist jetzt erstmal Pause mit dem nächsten Essenswunsch.
Richtig.
Richtig. Also was folgt aus meinem Verhalten, muss ja nicht immer eine schreckliche Konsequenz sein oder eine unzumutbares, jetzt musst du das Blutwurstbrot auch aufessen, ne? Und trotzdem zu sagen, es führt zu etwas. Deine Wünsche führen zu etwas. Und nein, ich nicht und die Welt um dich rum ist kein Lego-Baukasten.
Ja, und damit gebe ich dem Wort meines Kindes ja auch eine gewisse Bedeutsamkeit.
Total.
Also ich sage meinem Kind ja, was du sagst, zählt für mich. Das heißt ja nicht, dass man es in seinem Elend irgendwie zugrunde gehen lassen
Gottes
muss
Willen.
Vor der einen Traube, die es jetzt wollte oder so. Ne? Darum geht's ja gar nicht. Es geht ja nur um Ruhe reinzukriegen und zu sagen, wir machen jetzt hier keinen Affentanz.
Nee. Ich finde außerdem, das, was dann folgt, wenn die Kinder so außer sich geraten, ist eine grandiose Möglichkeit für Eltern, ihren Kindern Beistand zu leisten und zu sagen, ja, Mama fliegt einem das Blech weg, ne Puppe? Manchmal weiß man nicht ein noch aus. Das kenne ich gut.
Mhm.
Komm mal bei mich bei. Setz dich mal auf meinen Schoß, es ist furchtbar. Manchmal liegen die auch auf dem Fußboden und wollen nicht auf den Schoß, sondern wollen da einfach vor sich hin trampeln. Auch da kann man gut dabei sein und sagen, ja, das ist manchmal so. Wenn man etwas hat, was man sich gewünscht hat und dann bekommt man das. So geht's mir mit deinem Vater auch.
Liebe ich. Und Entschuldigung für alle Ohren. Ja.
Nein, aber weißt du,
lustig.
Genau, aber dann zu merken, wenn mir die Sicherung durchknallt, habe ich Eltern, die das auch aushalten können und es auch nicht überinterpretieren.
Ja, ja,
wenn ich mich dann beruhigt habe, zu sagen, das war jetzt ein hartes Stück Brotbärchen. Ne?
Ja.
Ja, das glaube ich, hast du gut hinbekommen.
Voll. Und das ist ja auch so eine Frustrationstoleranz, muss man ja üben. Ne? Also wir waren gerade ja beim Elternabend für Einschulung und so weiter. Und da haben die auch nochmal ganz deutlich gesagt, für die Einschulung ist es voll egal, ob du rückwärts und vorwärts bis 20 zählen kannst. Das kann man alles lernen. Aber es geht halt darum, auszuhalten, wenn ich nicht dran bin.
Mhm.
Auszuhalten, dass ich gerade etwas will, aber nicht sofort bekommen kann, weil das gerade in diesem System so nicht funktioniert, wenn 30 Kinder gleichzeitig Wünsche haben oder 25. So, und das fand ich auch nochmal so ganz spannend, dass die das einfach so auf den Punkt gebracht haben und gesagt haben, wenn ihr irgendwas üben wollt, dann spielt mit den Kindern Mensch, ärgere dich nicht und lasst sie nicht gewinnen. Dann lasst sie was wirklich Anstrengendes üben und gebt nicht sofort mit dem Kind auf, wenn es sagt, oh, kein Bock mehr und so weiter. Und ich glaube, da ist viel dran und ich frage mich dann immer, wenn man das eben so fernhalten möchte, dieses Anstrengende und so weiter, wo das hinführen soll, weil das ist ja... Ja, also wohin gehen wir dann? Weil dann mache ich meinem Kind ja später Probleme, wenn ich diese Frustration nicht aushalten kann, wenn ich nicht gelernt habe, okay, ich reg mich richtig auf und ich kann mich auch wieder beruhigen.
Ja, wobei ich mal so ein bisschen denke, ja, dann lernen sie es halt später.
Lernen sie es halt später, richtig. Naja, gut, aber wenn also die Mutter es nicht mehr aushält.
Genau, irgendwann so. Muss ich es halt mal lernen. So. Ich glaube immer, es lohnt sich, in zarten Maßen im kleinen Alter anzufangen, weil es sich dann der Brocken später nicht so groß wird. Aber wir lernen ja jetzt noch Frustrationstoleranz, total, oder?
Aber der Brocken kommt ja in 3 Monaten, ne? Also die Frau ist im 6. Monat schwanger und dann wird sie das gar nicht mehr machen können.
Ja, oder auch nicht.
Vielleicht so, gut für sie.
Ja, oder auch nicht. Oder man wundert sich ja manchmal, was mit der Geburt des zweiten Kindes so alles ausgelöst wird. Ich will nochmal auf was anderes hinaus, was mich wundert, ist, wenn die Erzieherin sagt, sie kann ihn nicht mehr altersgemäß fördern. Das hört sich ja dramatisch an. Erstmal denke ich, das ist dein Job, den hast du gelernt. Also Erzieherinnen werden ausgebildet für die Lebensspanne eines Menschen. Mhm. Insofern gehe ich mal schwer davon aus, natürlich kann sie. Erstens. Zweitens die Frage von, natürlich kann man Kinder immer nach oben ziehen, insbesondere die Schlauen. Der ist so weit entwickelt, der muss zu den älteren Kindern. Ein bisschen stimmt das bestimmt auch. Und ein bisschen könnte man auch sagen, dass du das alles schon kannst, mein Hase. Ist ein Wahnsinnsgeschenk für die anderen um dich rum. Und wie kannst du mit allem, was du schon kannst, hier hilfreich sein und hier deine Stärken spielen und hier in Verantwortung kommen und hier lernen zu steuern und zu unterstützen und. Also ich beobachte häufig, dass Eltern ihre Kinder an den Stärken, die sie haben, so in die Länge ziehen.
Du meinst, die Stärken noch mehr fördern?
Noch mehr fördern. Mhm. Da ist auch was Richtiges dran. Total gut, ja. Will ich machen. Aber vielleicht hinzu ist die Schwäche das eigentlich Interessante. Das Starke kann er schon. Ja, da braucht er nicht mehr. Die Schwäche ist eigentlich interessant. Und interessant ist eigentlich zu sagen, sozial, emotional, ist es noch irgendwie hakelig?
Dann was lernt man denn da?
Aber Moment, dann ist er eigentlich gerade deswegen in der Krippe noch ganz gut aufgehoben, weil er eben genau damit noch nicht so weit. Mhm. Eigentlich sind wir gut, wenn wir unsere Schwächen meistern, weil wir da einen riesengroßen Lerneffekt haben. Und ich sag mal, in meiner Praxis würde ich behaupten, die Leute kommen nicht wegen ihrer Schwächen zu mir. Die kommen wegen ihrer Stärken zu mir. Weil Leute dazu neigen, ihre Stärken so zu übertreiben, dass die irgendwann wieder Schwächen werden.
Ach, krass.
Und für einen ausgeglichenen Charakterlebenslauf, eine ausgeglichene Weltwahrnehmung ist es gut, wenn wir Stärken und Schwächen nicht zu weit voneinander entfernen, sondern das so ein bisschen kugelig gestalten.
Ja.
Und wenn ich die Stärken zu doll stärke, dann kriegen die Schwächen ein unbotmäßig großes Gewicht und die Schwächen verdünnen sich gegen Ende. Entschuldigung, die Stärken verdünnen sich gegen Ende.
Aber ist das bei der Mutter vielleicht auch so, dass ihre Stärke, also oder dieses Paar offensichtlich, sehr viel Geduld hat, sehr viel mitmacht, sehr kooperativ ist?
Ja.
Und sie es vielleicht ein bisschen übertreiben langsam?
Ja. Es ist, ich sag dir was, das nächste Buch, das ich schreibe, geht über Balance. Das ist das Allerschwerste im Leben. Hm. Das ist so, ich finde das.
Dass es nicht so kippt irgendwann, was
genau,
eigentlich gut ist.
Das, ne? Maß zu halten zwischen deutlich und streng und sehr weich und lieb. Hm. Und das Maß zu halten zwischen Süßigkeiten und gesunder Ernährung. Und das Maß zu halten zwischen, wie viel Höflichkeit kann man auch schon 3-Jährigen abverlangen und wo kann man auch echt mal die Augen zudrücken. Mhm. Ja. Und warum? Weil das immer, immer, immer Wachheit erfordert. Wenn ich mich nur auf eine Sache einige, das ist meine Stärke, bums, dann muss ich nicht mehr so viel nachdenken. Balance, ist eine Lebensangelegenheit.
Was ist denn aber so, wollte ich eben noch fragen, sozial, emotional ein Lernfeld für Kinder in der Autonomiephase? Also was müssen sie noch lernen?
Na, ich glaube, was wir unser ganzes Leben lernen, wer ist wann wichtig, kann ich zurückstecken und warten, bis ich dran bin, habe ich etwas zu geben? Denke ich nur an mich? Oder kann ich auch den Blick auf andere richten und jetzt auf die Zunge beißen kann man sich mit 2,5 noch nicht, ne? Aber insofern will ich die Idee zu sagen, guck mal, Puggybär, das und das kannst du richtig gut. Ich kann dich hier gut gebrauchen. Kannst du mich unterstützen? Oder guck mal da vorne, der kleine Junge, der hat Schwierigkeiten mit seinen Schuhen. Du kannst Schuhe schon richtig gut. Willst du da mal hingehen? Das zum Beispiel.
Ja.
Aber also ich glaube auch so Dinge wie, was du gerade gesagt hast, an meine Grenzen zu kommen, zu merken, ich will was und ich kriege es nicht hin. Und wie lange muss ich üben? Was kann ich mir an Umwegen einfallen lassen? Oder wie kann ich Abschied nehmen von dem Ziel, das ich mir so gewünscht habe? Und nochmal, es geht nicht darum, Kinder im Leid zu lassen. Ja, aber Kinder.
Zumindest nicht allein zu lassen.
Nein, genau. Aber Kindern zuzugestehen, dass das Leben schwierig ist und herausfordernd. Und Kindern zuzugestehen, dass sie scheitern, fallen und manchmal ein bisschen eben verzweifelt sind, gehört zu einer emotionalen Entwicklung dazu. Ich kann das als Mutter selbst verstehen. Natürlich möchte man, dass seine Kinder im ständigen Sonnenschein und Glück auf Wolken vor sich hinschreiten. Ich will das auch für meine Kinder.
Ich habe davon, und stattdessen sitzen im Auto und fahren.
Ja, aber ich habe Abstand davon genommen, weil das Leben so eben nicht ist. Mhm. Und zum Leben üben auch das durch den Matsch krabbeln dazugehört.
Ja.
Und das mit den Kindern so zu machen, dass sie dabei am Ende etwas gelernt haben, etwas mitnehmen können und erstarken, das ist die Aufgabe von Eltern, viel mehr als alles Leid von ihnen wegzuhalten.
Ja, total. Ich finde es total schön, dass sie hier auch schreibt, das funktioniert in vielen Fällen nicht, weil es offensichtlich nicht das ist, was er gerade möchte. Und so blockiert er und verfällt in alte Muster aus Verweigerung und Schreien. Es ist ja kein altes Muster zu verweigern oder zu schreien, sondern das ist ja, das gehört doch zu dem Alter komplett dazu.
Mit zweieinhalb gibt es doch keine alten Muster.
Nein, aber es ist kein altes Muster, sondern es ist ganz normales Verhalten, das dazu gehört, um zu üben, etwas auszuhalten, um zu üben, wie reguliere ich mich wieder runter, um zu üben, zu sagen, das Leben ist nicht immer nur heititei.
Ich glaube, es ist ja ein bisschen ein Dilemma, dass wir in einer Zeit leben, in der Leute, also in der die Allgemeinheit sich total gut mit Psychologie auskennt und die allgemeine Elternschaft sich irrwitzig viele Gedanken dazu macht, wie möchte ich mein Kind erziehen. Und das ist mega. Ein wirklich riesiges Geschenk an die Kinder. Aber mal zurück zur Balance. Zu viel ist dann eben auch zu viel. Und der Frage von, mache ich was kaputt beim Kind? Ist irgendwas richtig schlimm, wenn ich hier was verpasse? Wird es dann alles ganz furchtbar sagen? Nee, wird's nicht. Also, und es ist nicht alles ein unglaublich tiefes psychologisches Bedürfnis oder eine tiefe psychologische Sache, die da gerade vonstatten geht. Es ist vielleicht auch einfach nur, ich sag mal ein bisschen biologisch, ein Jungtier, das sich ausprobiert, das davon profitiert, wenn die Älteren drumherum, ja, schon gut. Und nicht in dieselbe Aufregung mitgehen. Also zwischen was wissen wir alles über Psychologie und Kindesentwicklung und wo können wir auch mal in ein gemütliches, das läuft so nicht, mein Bärchen.
Ja.
Auch das Balance, die Riesenfrage.
Voll.
Oh, voll schwer.
Ich habe aber auch richtig viel Mitgefühl mit der Mama, ne, weil ich das wirklich gut kenne, gut verstehe, dass es in manchen Situationen voll schwer ist, dann in der eigenen Mitte zu bleiben, weil da ist man ja nicht immer. Und vor allem nicht, wenn man im 6. Monat schwanger wird. Und so ist das schon auch schwieriger, wenn dann einfach Schlafentzug und so wieder dazukommt. Aber vielleicht hilft sie ja schon, also es würde mich interessieren, ne, ob sie mit dem Nervenkostüm Probleme hat, weil das Geschrei sie aufregt und die Situation. Oder ob sie das Nervenkostüm eher angespannt ist, weil sie nicht weiß, ob das jetzt dem Kind schadet oder nicht. Und vielleicht hilft es ja jetzt schon, sich das nochmal neu zu überlegen, was diese Situationen sind und dass die einfach okay sind, kann ja schon ganz viel mit dem Nervenkostüm machen, ne?
Also ich muss gerade an so eine Entenmutter denken. Es lohnt sich echt immer mal zu gucken, wie die Enten das, überhaupt Tiere das machen. Das ist wahnsinnig interessant. Die Entenmutter auf jeden Fall schwimmt voran und hinter ihr tut sich durch ihr Schwimmen ein Dreieck auf. Und die Küken schwimmen hinterher und bleiben für gewöhnlich innerhalb dieses Dreiecks hinter ihrer Mutter. Und da quieken und pieken die, was die so machen. Quack, quack machen die wahrscheinlich. So, und dann gibt es immer mal so ein vorwitziges kleines Entenküken, das über das Dreieck hinausgeht. Da dreht sich der Mutterkopf um und die quackt und dann geht es wieder zurück. Und das finde ich gerade, die überholen ihre Mutter nicht. Die schwimmen nicht vorne weg, sondern die bleiben davon, ich habe hier Spielraum und da vorne schwimmt das Muttertier vorne weg und sagt, hier geht's lang, Freunde. Und das finde ich jetzt mal für die Mutter irgendwie ein. Es erinnert mich irgendwie an die Mutter zu sagen, wie kommt die in etwas von hier geht's lang, mein Liebling. Das ist das Dreieck,
dass
in dem
du dich bewegen darfst. Küken hinterher zu schwimmen.
Genau. Das ist dein Dreieck und mehr nicht. Und hier geht es lang, darauf darfst du dich verlassen. Wenn eine Entenmutter versuchen würde, und jetzt kommt ja das zweite Baby, all ihren 6, 7, 8 Küken hinterher zu schwimmen, da wird die ja durchdrehen.
Ja.
Das ist auch gar nicht möglich. Eine Ente weiß das. Und ja, das wäre die Frage, und das ist ja letztendlich, was jede Familie aufs Ball dovern muss. Mhm. Wie groß ist unser Dreieck? Wie schnell schwimme ich voran? Wie viel Bewegung oder Freiheit lasse ich in dem Dreieck zu?
Aber ehrlich gesagt, wir reden jetzt hier so klug, aber ich glaube, das zweite Kind wird's richten an der Stelle, weil automatisch ein Dreieck entsteht. Ich sitze hier und stille. Und nein, du kannst jetzt nicht allein die Treppe dort hoch, von der du zum Beispiel nicht mehr alleine gut runterkommst, weil hinter dir irgendwas zuknallt oder wie auch immer. Sondern es gibt hier einfach einen gewissen Rahmen, den muss ich dir stecken zu deiner Sicherheit. Und ich finde, dass sich das immer bei mir, dieser Rahmen wurde immer klarer, je mehr Bedürfnisse und Kinder dazu kamen, desto klarer war, hier ist dein Rahmen. Und den stecke ich nicht mal, weil ich will, sondern weil ich muss. Deswegen finde ich, ist das tatsächlich sogar ein Geschenk wahrscheinlich für die Mutter, dass sie diesen Rahmen bald automatisch haben wird. Also oder sie dreht durch, wenn sie versucht, wie du sagst, zwei Küken hinterher zu schwimmen.
Na, erstens und zweitens, sich, egal was das Kind tut, sich immer klar zu machen, mein Kind übt gerade. Was übt es? Und wie kann ich unterstützen? Der übt, was passiert, wenn ich nach der Banane sofort einen Apfel haben möchte? Und dafür brauchen die Eltern eine Antwort.
Eltern jonglieren täglich mit Zeit und Geld. Da hilft Klarheit. Genau dafür haben wir unseren Brigitte Academy ETF-Kurs entwickelt. Das Schritt-für-Schritt-Programm für Einsteigerinnen. In 12 kompakten Modulen lernst du, was ETFs sind, wie du ein Depot eröffnest, passende ETFs für dich auswählst und eine Strategie für dich und deinen Nachwuchs aufbaust. Ganz verständlich, flexibel und völlig ohne Finanzjargon. Also, starte jetzt für mehr finanzielle Gelassenheit im Familienalltag. Alle Infos auf brigitte.de/Elterngespräch, aber Achtung hier mit AE und mit dem Code ETF-Elterngespräch auch mit AE sparst du 10%. Viel Spaß beim Loslegen und finanziell fit werden.
Spannend. Das heißt, das Bedürfnis ist nicht das, was man vielleicht vermeintlich denkt, Autonomie und sich selbst ausdrücken und versuchen, selbst zu entscheiden, sondern das Bedürfnis wäre sogar das gleiche wie das, was die Kita hat und was die Eltern haben, nämlich emotional-soziale Reifung.
Genau. Und also, ich meine, wir üben ja immer, wir üben immer auch miteinander. Mhm. Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich nicht gehen? Was bedeutet es, wenn ich mich so oder so verhalte in diesem System? Und das ist gerade, also die Autonomiephase ist eine Phase, sage ich mal, hoher Aktivität im Vergleich zu anderen Phasen, wo die Kinder nach außen hin gerichtet inaktiver, also scheinbar inaktiver sind, weil die mehr mit sich befasst sind. Es ist hohe Aktivität. Wir üben gerade sehr viel. Wo sind unsere Grenzen? Wie kommen wir in einen harmonischen Tanz miteinander? Und da brauchen die Eltern, zurück zum Anfang, Antworten dafür, wo sie sagen, das geht mit mir nicht, mein Liebling. Das geht und das nicht. Und wenn du dich darüber ärgerst und beschwerst, ist das total erlaubt. Du darfst dich hier gerne auf den Fußboden legen und preisgeben, dass du nicht einverstanden bist. Aber so ist es.
Ja. Das heißt ja nicht, dass ich dich alleine lasse in deinem
Nein, um Gottes Willen. Wir lernen uns besser kennen.
Hm. Sehr schön, Elke. Wir waren uns so einig. Ist das nicht schön?
Wie stets und immer. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, wendet ihr euch an podcast@eltern.de und ihr dürft uns so entzückende Dinge schreiben, über die wir uns auch nach all den Jahren immer noch freuen, ne? Wie die Anfänger. Aber es ist trotzdem ja schön. Ihr dürft sagen, wenn ihr Themenwünsche habt. Ihr dürft alles sagen, was ihr gut findet oder was ihr euch anders wünscht.
Hervorragend. Alles andere steht in den Shownotes und da ist auch Elkes Buch verlinkt. Da könnt ihr schon mal vorbestellen.
Fleißig. Ich bin jetzt wirklich sehr aufgeregt.
Ja, das glaube ich. Ich auch. Also... Und Vorbestellungen sind immer gut, möchte ich mal dazu sagen. Ne? Macht sie zum Bestseller. Und ja, ich freue mich auf nächsten Donnerstag und auf übernächsten natürlich auch. Dann bist du
da
wieder
bin ich
da,
wieder
Elke,
da, genau.
Ne? Natürlich, selbstverständlich. Das sind unsere Highlights. Und an alle anderen da draußen, habt einen wunderschönen Tag und
alles Liebe aus Hamburg.
Oh, Unisono!
Tschüss!